Der Westen ist auf einem Irrweg. Argentiniens Präsident Milei erklärt in Davos, warum. Ein Beitrag von Tagesereignis. Er wolle die Ideen der Freiheit in ein Forum pflanzen, das von der sozialistischen Agenda 2030 kontaminiert ist, meinte der neu gewählte argentinische Präsident Javier Milei. Gestern sprach er nun in Davos vor dem WEF, World Economic Forum, und es klingt ganz danach, als habe er zumindest gehalten, was er versprach. Der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, begrüßte Milei und nannte ihn eine außergewöhnliche Persönlichkeit, auf die alle gespannt sind, ihm zuzuhören. Und der neue, libertäre argentinische Präsident, ein studierter Ökonom, lieferte und erklärte dem Westen, warum der jetzige Kurs seiner Meinung nach in den Abgrund führen würde. Präsident Javier Milei. Guten Tag, vielen Dank. Ich bin heute hier, um Ihnen zu sagen, dass die westliche Welt in Gefahr ist. Und sie ist in Gefahr, weil diejenigen, die angeblich die Werte des Westens zu verteidigen haben, von einer Vision der Welt vereinnahmt werden, die unweigerlich zum Sozialismus und damit zur Armut führt. Leider haben in den letzten Jahrzehnten, motiviert von einigen wohlmeinenden Menschen, die anderen helfen wollen, und anderen, die zu einer privilegierten Kaste gehören wollen, die wichtigsten Führer der westlichen Welt das Modell der Freiheit für verschiedene Versionen dessen, was wir Kollektivismus nennen, aufgegeben. Wir sind hier, um Ihnen zu sagen, dass kollektivistische Experimente niemals die Lösung für die Probleme sind, unter denen die Bürger der Welt leiden. Vielmehr sind sie die Ursache dafür. Glauben Sie mir, niemand ist besser geeignet als wir Argentinier, um diese beiden Punkte zu bezeugen. Als wir 1860 das Modell der Freiheit übernahmen, wurden wir innerhalb von 35 Jahren zu einer führenden Weltmacht. Und als wir im Laufe der letzten 100 Jahre den Kollektivismus annahmen, begannen unsere Bürger systematisch zu verarmen und wir fielen auf Platz 140 in der Welt. Aber bevor wir diese Diskussion führen, sollten wir uns zunächst die Daten ansehen, die zeigen, warum der Kapitalismus der freien Marktwirtschaft nicht nur das einzig mögliche System ist, um die Armut in der Welt zu beenden, sondern auch das einzige moralisch wünschenswerte System, um dies zu erreichen. Wenn wir uns die Geschichte des wirtschaftlichen Fortschritts anschauen, können wir sehen, wie zwischen dem Jahr 0 und dem Jahr 1800 ungefähr das weltweite Pro-Kopf-BIP während des gesamten Bezugszeitraums praktisch konstant blieb. Wenn Sie sich eine Grafik der Entwicklung des Wirtschaftswachstums in der Geschichte der Menschheit ansehen, würden Sie eine Hockeyschläger-Grafik sehen, eine Exponentialfunktion, die 90% der Zeit konstant blieb und die ab dem 19. Jahrhundert exponentiell ausgelöst wurde. Die einzige Ausnahme in dieser Geschichte der Stagnation gab es im späten 15. Jahrhundert mit der Entdeckung des amerikanischen Kontinents. Aber abgesehen von dieser Ausnahme stagnierte das weltweite Pro-Kopf-BIP während des gesamten Zeitraums zwischen dem Jahr 0 und dem Jahr 1800. Nun ist es nicht nur so, dass der Kapitalismus von dem Moment an, in dem er als Wirtschaftssystem eingeführt wurde, zu einer Wohlstandsexplosion führte, sondern wenn Sie sich die Daten ansehen, werden Sie feststellen, dass sich das Wachstum während des gesamten Zeitraums weiter beschleunigt hat. Und während des gesamten Zeitraums zwischen dem Jahr 0 und dem Jahr 1800 blieb die Wachstumsrate des Pro-Kopf-BIP stabil bei etwa 0,02% jährlich, also es gab fast kein Wachstum. Ab dem 19. Jahrhundert, mit der industriellen Revolution, lag die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bei 0,66%. Um das Pro-Kopf-BIP zu verdoppeln, benötigten sie bei dieser Rate etwa 107 Jahre. Betrachten Sie nun den Zeitraum zwischen dem Jahr 1900 und dem Jahr 1950. Die Wachstumsrate beschleunigte sich auf 1,66% pro Jahr. Sie brauchen also nicht mehr 107 Jahre, um das Pro-Kopf-BIP zu verdoppeln, sondern 66. Und wenn Sie den Zeitraum zwischen 1950 und dem Jahr 2000 betrachten, werden Sie feststellen, dass die Wachstumsrate 2,1% betrug, wiederum die Kehr, was bedeuten würde, dass wir in nur 33 Jahren das Pro-Kopf-BIP der Welt verdoppeln konnten. Dieser Trend ist noch lange nicht gestoppt, sondern hält bis heute an. Wenn wir den Zeitraum zwischen dem Jahr 2000 und 2023 betrachten, beschleunigt sich die Wachstumsrate erneut auf 3%, was bedeutet, dass wir das weltweite Pro-Kopf-BIP in nur 23 Jahren verdoppeln könnten. Wenn Sie sich das Pro-Kopf-BIP seit dem Jahr 1800 und bis heute ansehen, werden Sie feststellen, dass sich das weltweite Pro-Kopf-BIP nach der industriellen Revolution mehr als verfünfzehnfacht hat, was einen Wachstumsboom bedeutete, der 90% der Weltbevölkerung aus der Armut befreite. Wir sollten uns daran erinnern, dass im Jahr 1800 etwa 95% der Weltbevölkerung in extremer Armut lebten und diese Zahl bis zum Jahr 2020 vor der Pandemie auf 5% sank. Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Der Freihandelskapitalismus als Wirtschaftssystem ist bei weitem nicht die Ursache unserer Probleme, sondern das einzige Instrument, das wir haben, um Hunger, Armut und extreme Armut auf unserem Planeten zu beenden. Die empirischen Beweise sind unanfechtbar. Da es also keinen Zweifel daran gibt, dass der Kapitalismus des freien Unternehmertums in produktiver Hinsicht überlegen ist, hat die linke Doxa den Kapitalismus unter dem Vorwurf der Moral angegriffen und behauptet, dass er ungerecht sei, so die Kritiker. Sie sagen, dass der Kapitalismus böse ist, weil er individualistisch ist, und dass der Kollektivismus gut ist, weil er altruistisch ist, natürlich mit dem Geld der anderen. Sie setzen sich also für soziale Gerechtigkeit ein. Aber dieses Konzept, das in den Industrieländern in letzter Zeit in Mode gekommen ist, ist seit über 80 Jahren eine Konstante im politischen Diskurs. Das Problem ist, dass soziale Gerechtigkeit nicht gerecht ist. Und sie trägt auch nicht zum allgemeinen Wohlstand bei. Ganz im Gegenteil ist es eine von Natur aus ungerechte Idee, weil sie gewalttätig ist. Sie ist ungerecht, weil der Staat durch Steuern finanziert wird. Und Steuern werden zwangsweise erhoben. Oder kann irgendjemand von uns sagen, dass er freiwillig Steuern zahlt? Das bedeutet, dass der Staat durch Zwang finanziert wird. Und je höher die Steuerlast ist, desto höher ist der Zwang und desto geringer ist die Freiheit. Diejenigen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, die Befürworter, gehen von der Vorstellung aus, dass die gesamte Wirtschaft ein Kuchen ist, der unterschiedlich aufgeteilt werden kann. Aber dieser Kuchen ist nicht selbstverständlich. Es handelt sich um Reichtum, der in einem Prozess entsteht, den Israel Kirzner einen Marktfindungsprozess nennt. Wenn die von einem Unternehmen angebotenen Waren oder Dienstleistungen nicht gefragt sind, wird das Unternehmen scheitern, es sei denn, es passt sich den Anforderungen des Marktes an. Wenn ein Unternehmen ein qualitativ hochwertiges Produkt zu einem attraktiven Preis herstellt, wird es erfolgreich sein und mehr produzieren. Der Markt ist also ein Entdeckungsprozess, bei dem die Kapitalisten im Laufe der Zeit den richtigen Weg finden werden. Aber wenn der Staat Kapitalisten bestraft, wenn sie erfolgreich sind, und den Entdeckungsprozess behindert, wird er ihre Anreize zerstören und die Folge ist, dass sie weniger produzieren. Der Kuchen wird kleiner und das schadet der Gesellschaft als Ganzes. Indem der Kollektivismus diese Entdeckungsprozesse hemmt und die Aneignung von Entdeckungen behindert, werden den Unternehmern die Hände gebunden und sie daran gehindert, bessere Waren und Dienstleistungen zu einem besseren Preis anzubieten. Wie kommt es also, dass die Wissenschaft, internationale Organisationen, die Wirtschaftstheorie und die Politik ein Wirtschaftssystem verteufeln, das nicht nur 90% der Weltbevölkerung aus der extremen Armut befreit hat, sondern dies auch noch immer schneller tut und das moralisch überlegen und gerecht ist? Es ist dem Freihandelskapitalismus zu verdanken, dass die Welt jetzt ihre beste Zeit erlebt. Niemals in der Geschichte der Menschheit oder der Menschheit hat es eine Zeit mit mehr Wohlstand gegeben als heute. Das gilt für alle. Die Welt von heute hat mehr Freiheit, ist reich, ist friedlicher und wohlhabender. Und das gilt insbesondere für Länder, die mehr Freiheit haben, die wirtschaftliche Freiheit haben und die Eigentumsrechte des Einzelnen respektieren. Denn Länder, die mehr Freiheit haben, sind 12-mal reicher als Länder, die unterdrückt werden. Und das unterste Zehntel der Bevölkerung in freien Ländern ist besser dran als 90% der Bevölkerung in unterdrückten Ländern. Und die Armut ist 25-mal geringer und die extreme Armut 50-mal geringer, und Bürger in freien Ländern leben 25% länger als Bürger in unterdrückten Ländern. Was meinen wir nun, wenn wir von Libertarismus sprechen? Lassen Sie mich die Worte der größten Autorität auf dem Gebiet der Freiheit in Argentinien, Professor Alberto Venegas Leitch Jr., zitieren, der sagt, dass der Libertarismus der uneingeschränkte Respekt für das Lebensprojekt anderer ist, basierend auf dem Prinzip der Nichtaggression, zur Verteidigung des Rechts auf Leben, Freiheit und Eigentum. Seine Grundlage sind private Eigentumsmärkte ohne staatliche Eingriffe, freier Wettbewerb, Arbeitsteilung und soziale Zusammenarbeit. Dazu gehört, dass man nur dann Erfolg hat, wenn man andere mit Waren von besserer Qualität oder zu einem besseren Preis bedient. Mit anderen Worten, Kapitalisten, erfolgreiche Geschäftsleute, sind soziale Wohltäter, die sich nicht den Reichtum anderer aneignen, sondern zum allgemeinen Wohl beitragen. Letztlich ist ein erfolgreicher Unternehmer ein Held. Und dies ist das Modell, das wir für das Argentinien der Zukunft befürworten. Ein Modell, das auf den Grundprinzipien des Libertarismus beruht, die Verteidigung des Lebens, der Freiheit und des Eigentums. Nun, wenn sich der Kapitalismus des freien Unternehmertums und die wirtschaftliche Freiheit als außerordentliche Instrumente erwiesen haben, um die Armut in der Welt zu beenden, und wir uns jetzt in der besten Zeit in der Geschichte der Menschheit befinden, dann lohnt es sich zu fragen, warum ich sage, dass der Westen in Gefahr ist. Und ich sage dies genau deshalb, weil in den Ländern, die die Werte des freien Marktes, des Privateigentums und der anderen Institutionen des Libertarismus verteidigen sollten, Teile des politischen und wirtschaftlichen Establishments, einige aufgrund von Fehlern in ihrem theoretischen Rahmen und andere aufgrund von Machtgier, die Grundlagen des Libertarismus untergraben, dem Sozialismus die Türen öffnen und uns möglicherweise zu Armut, Elend und Stagnation verdammen. Man sollte nie vergessen, dass der Sozialismus immer und überall ein verarmendes Phänomen ist, das in allen Ländern, in denen es ausprobiert wurde, gescheitert ist. Er ist ein wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Misserfolg und er hat außerdem über 100 Millionen Menschen umgebracht. Das wesentliche Problem, das der Westen heute hat, ist nicht nur, dass wir uns mit denen auseinandersetzen müssen, die auch nach dem Fall der Berliner Mauer und angesichts der überwältigenden empirischen Beweise weiterhin für einen verarmenden Sozialismus eintreten. Aber es gibt auch unsere eigenen Politiker, Denker und Akademiker, die, gestützt auf einen fehlgeleiteten theoretischen Rahmen, die Grundlagen des Systems untergraben, das uns die größte Ausdehnung von Wohlstand und Reichtum in unserer Geschichte beschert hat. Der theoretische Rahmen, auf den ich mich beziehe, ist der der neoklassischen Wirtschaftstheorie, die ein Instrumentarium entwirft, das unfreiwillig oder ungewollt der Intervention des Staatssozialismus und der sozialen Degradierung dient. Das Problem der Neoklassiker besteht darin, dass das Modell, in das sie sich verliebt haben, die Realität nicht abbildet, sodass sie ihre Fehler auf angebliches Marktversagen zurückführen, anstatt die Prämissen des Modells zu überprüfen. Unter dem Vorwand eines vermeintlichen Marktversagens werden Regulierungen eingeführt, die nur zu Verzerrungen im Preissystem führen, wirtschaftliches Kalkül verhindern und damit auch sparen, Investitionen und Wachstum verhindern. Das Problem liegt vor allem darin, dass nicht einmal vermeintlich libertäre Ökonomen verstehen, was der Markt ist. Denn wenn sie es verstehen würden, würde man schnell erkennen, dass es so etwas wie Marktversagen unmöglich geben kann. Der Markt ist nicht einfach nur eine Grafik, die eine Kurve von Angebot und Nachfrage beschreibt. Der Markt ist ein Mechanismus der sozialen Zusammenarbeit, bei dem sie freiwillig Eigentumsrechte tauschen. Ausgehend von dieser Definition ist es daher ein Widerspruch, von einem Marktversagen zu sprechen. Es gibt kein Marktversagen. Wenn Transaktionen freiwillig sind, kann es nur dann ein Marktversagen geben, wenn es einen Zwang gibt. Und der Einzige, der in der Lage ist, Zwang auszuüben, ist der Staat, der das Gewaltmonopol besitzt. Wenn also jemand der Meinung ist, dass ein Marktversagen vorliegt, würde ich vorschlagen, dass er prüft, ob ein staatliches Eingreifen im Spiel ist. Und wenn er feststellt, dass dies nicht der Fall ist, würde ich vorschlagen, dass er das noch einmal überprüft, denn offensichtlich liegt ein Fehler vor. Marktversagen gibt es nicht. Ein Beispiel für dieses von den Neoklassikern beschriebene sogenannte Marktversagen sind die konzentrierten Strukturen der Wirtschaft. Doch ohne die Funktion der steigenden Skalenerträge, deren Gegenstück die konzentrierten Strukturen der Wirtschaft sind, könnten wir das Wirtschaftswachstum seit dem Jahr 1800 bis heute nicht erklären. Ist das nicht interessant? Seit dem Jahr 1800 hat sich das BIP pro Kopf der Bevölkerung um das 8- oder 9-fache erhöht, also um mehr als das 15-fache. Es gibt also wachsende Erträge, die die extreme Armut von 95% auf 5% reduziert haben. Das Vorhandensein von wachsenden Erträgen setzt jedoch konzentrierte Strukturen voraus, die wir als Monopol bezeichnen würden. Wie kommt es dann, dass etwas, das der neoklassischen Theorie so viel Wohlstand gebracht hat, ein Marktversagen ist? Neoklassische Ökonomen denken über den Tellerrand hinaus. Wenn das Modell versagt, sollte man sich nicht über die Realität ärgern, sondern über das Modell und es ändern. Das Dilemma des neoklassischen Modells besteht darin, dass sie sagen, dass sie das Funktionieren des Marktes perfektionieren wollen, indem sie das angreifen, was sie als Versagen betrachten. Doch damit öffnen sie nicht nur dem Sozialismus Tür und Tor, sondern richten sich auch gegen das Wirtschaftswachstum. Ein Beispiel: Die Regulierung von Monopolen, die Zerstörung ihrer Gewinne und die Vernichtung wachsender Renditen würden automatisch das Wirtschaftswachstum zerstören. Mit anderen Worten, wann immer Sie ein vermeintliches Marktversagen korrigieren wollen, öffnen Sie unweigerlich dem Sozialismus Tür und Tor und verdammen die Menschen zur Armut, weil sie nicht wissen, was der Markt ist, oder weil sie sich in ein gescheitertes Modell verliebt haben. Angesichts des theoretischen Nachweises, dass staatliche Eingriffe schädlich sind, und angesichts der empirischen Beweise ist die von den Kollektivisten vorgeschlagene Lösung nicht mehr Freiheit, sondern mehr Regulierung, die eine Abwärtsspirale von Regulierungen in Gang setzt, bis wir alle ärmer sind und das Leben von uns allen von einem Bürokraten abhängt, der in einem Luxusbüro sitzt. Angesichts des kläglichen Scheiterns der kollektivistischen Modelle und des unbestreitbaren Fortschritts in der freien Welt waren die Sozialisten gezwungen, ihre Agenda zu ändern. Sie ließen den Klassenkampf auf der Grundlage des Wirtschaftssystems hinter sich und ersetzten ihn durch andere vermeintliche soziale Konflikte, die für das Leben als Gemeinschaft und für das Wirtschaftswachstum ebenso schädlich sind. Der erste dieser neuen Kämpfe war der lächerliche und unnatürliche Kampf zwischen Mann und Frau. Der Libertarismus sorgt bereits für die Gleichheit der Geschlechter. Der Eckpfeiler unseres Credos besagt, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass wir alle die gleichen unveräußerlichen Rechte haben, die uns vom Schöpfer verliehen wurden, einschließlich Leben, Freiheit und Eigentum. Alles, was dieser radikale Feminismus bewirkt hat, ist eine stärkere Einmischung des Staates, um den wirtschaftlichen Prozess zu behindern und Bürokraten einen Job zu geben, die nichts zur Gesellschaft beigetragen haben. Beispiele: Frauenministerien oder internationale Organisationen, die sich der Förderung dieser Agenda verschrieben haben. Ein weiterer Konflikt, der von den Sozialisten dargestellt wird, ist der zwischen dem Menschen und der Natur. Sie behaupten, dass wir, die Menschen, dem Planeten schaden, der um jeden Preis geschützt werden muss, und gehen sogar so weit, dass sie sich für Mechanismen zur Bevölkerungskontrolle oder die blutige Abtreibungsagenda einsetzen. Leider haben sich diese schädlichen Ideen in unserer Gesellschaft festgesetzt. Die Neomarxisten haben es geschafft, den gesunden Menschenverstand der westlichen Welt zu vereinnahmen, indem sie sich die Medien, die Kultur, die Universitäten und auch internationale Organisationen angeeignet haben. Der letztgenannte Fall ist wahrscheinlich der schwerwiegendste, denn es handelt sich um Institutionen, die enormen Einfluss auf die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen der Länder haben, die die multilateralen Organisationen bilden. Glücklicherweise gibt es immer mehr von uns, die es wagen, unsere Stimmen zu erheben. Denn wir sehen, dass, wenn wir nicht wirklich und entschlossen gegen diese Ideen ankämpfen, das einzig mögliche Schicksal für uns darin besteht, dass wir immer mehr staatliche Regulierung, Sozialismus, Armut und weniger Freiheit haben werden und somit einen schlechteren Lebensstandard haben werden. Der Westen hat leider bereits damit begonnen, diesen Weg zu gehen. Ich weiß, dass die Behauptung, der Westen habe sich dem Sozialismus zugewandt, für viele lächerlich klingen mag, aber sie ist nur lächerlich, wenn man sich auf die traditionelle wirtschaftliche Definition von Sozialismus beschränkt, die besagt, dass es sich um ein Wirtschaftssystem handelt, in dem der Staat die Produktionsmittel besitzt. Meiner Meinung nach sollte diese Definition im Lichte der aktuellen Umstände aktualisiert werden. Heute muss der Staat die Produktionsmittel nicht mehr direkt kontrollieren, um jeden Aspekt des Lebens des Einzelnen zu steuern. Mit Instrumenten wie dem Drucken von Geld, Schulden, Subventionen, der Kontrolle des Zinssatzes, Preiskontrollen und Regulierungen zur Korrektur des sogenannten Marktversagens können sie das Leben und Schicksal von Millionen von Menschen kontrollieren. Ende der Übersetzung von Teil 1. Bitte gehen Sie weiter zu Teil 2.